Nach der Europawahl vergangenen Sommer und dem Erfolg der AfD, insbesondere bei jungen Menschen, hieß es, die AfD, die wüsste Social Media im Wahlkampf eben besser zu nutzen für sich als andere Parteien. Jetzt ist wiederum Wahlkampf. Haben die Parteien dazugelernt? Welche Botschaften kursieren online und wie wirken die sich aus auf Kinder, auf Jugendliche? Die Medienpädagogin Irene Schulz, die arbeitet viel mit Kindern, mit Jugendlichen im Bereich Medien. Aber nicht nur die lassen sich von Social Media beeinflussen oder fallen auf Fake News herein. Schönen guten Morgen, Frau Schulz.
Hallo, guten Morgen.
Was haben Sie bisher beobachtet in diesem Wahlkampf? Wie sachlich oder wie unsachlich geht es zu auf Social Media?
Na, man kann schon mal grundsätzlich sagen, mit Blick auf die Gesellschaft, dass wir in einer sehr kontroversen Zeit leben. Ne? Es gibt viele Themen, die heiß diskutiert werden und Menschen sind mehr als sonst vielleicht involviert in diese Themen und in den Wahlkampf. Und genauso spiegelt sich das sozusagen auch auf der medialen Ebene wieder. Also es gibt eine sehr vielfältige Kommunikation und es werden eben nicht nur die klassischen Kommunikationswege, wie wir sie mal aus dem Wahlkampf gekannt haben, genutzt, sondern ganz viele andere Wege eben über Social Media. Und da sind die Darstellungsformen natürlich auch ganz andere. Also Stichwort Personalisierung, ne? In kleinen Häppchen Botschaften sehr, sehr nahbar rüberzubringen oder auch bekannte und beliebte InfluencerInnen zu nutzen, um sozusagen deren Berühmtheit sich da dran zu hängen und Wahlkampf zu betreiben.
Haben denn die Parteien jenseits der AfD dazugelernt?
Na, was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass alle Parteien versuchen, ihre Themen und Botschaften sozusagen an das Volk und auch an die junge Zielgruppe zu bringen und da eben auch auf jeden Fall auf Social Media präsent sind.
Welche Art von Inhalten, von Videos sprechen denn junge Menschen insbesondere an? Lässt sich das nochmal spezifizieren oder trifft da das zu, was Sie eingangs sagten, Personalisierung und Verkürzung?
Genau, also wenn wir uns die junge Generation oder überhaupt gerade unsere Mediennutzung angucken, dann ist es eine hochgradige Visualisierung. Sprich, also reine Textbotschaften erreichen eigentlich nahezu niemanden mehr, sondern vermeintlich oder eben wirklich authentische Häppchen, kurz und knackig mit sehr nahbaren, lebensweltnahen Themen. Also eben keine komplexen, langen Texte und Botschaften, die schwer zu entziffern sind.
Das heißt, der 13-Jährige, der gestern Abend mit mir die TV-Debatte geguckt hat, ist eher die Ausnahme als die Regel? Oder vermuten Sie, dass viele Jugendliche gestern Abend beispielsweise auch vor den Empfangsgeräten waren?
Das finde ich einen ganz guten Punkt. Der Unterschied, also zu sagen, Kinder und Jugendliche sind eigentlich nur noch mit kurzen Häppchen zufrieden und haben sich eingeschossen sozusagen auf die Influencer und deren Botschaften, hängt ganz viel auch davon ab, was im Elternhaus stattfindet in Sachen Kommunikation und auch Austausch zu solchen Themen wie Wahlkampf oder politische Diskurse. Und wenn das zu Hause ein Thema ist und die Eltern ihre Kinder da auch mitnehmen und das miteinander bespricht, dann sind Kinder durchaus auch bei solchen Debatten dabei. Und dann sind sie eben sozusagen nicht nur über Social Media sozialisiert, sondern schöpfen sozusagen aus dem gesamten Medienportfolio.
Ich empfehle ja Freundinnen, Kollegen und auch jungen Mitmenschen sehr gern den News-Test. Wir verlinken auf unserer Webseite auf diesen News-Test oder Sie suchen sich den selbst raus, finden Sie beispielsweise bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und im Grunde machen Sie ja als Coachin sowas Ähnliches wie dieser Test. Sie bringen Kindern und Jugendlichen und ich vermute auch deren Erziehungsberechtigten so ein Grundverständnis im Umgang mit Social Media, mit Online-Inhalten bei. Worauf fokussieren Sie da besonders? Was ist da im Zentrum?
Genau, also grundsätzlich kann man mal sagen, wir schauen sicherlich immer auf die Kinder und Jugendlichen, wenn es um Medienkompetenz geht oder eben so eine Nachrichtenkompetenz. Eigentlich kann man aber sagen, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Herausforderung mit den Möglichkeiten, die digitale Medien heute bieten. Ne? Also gerade Stichwort künstliche Intelligenz und dass jeder zum Produzenten werden kann und eben journalistische Qualitätskriterien jetzt nicht überall vorne dran stehen an so einer Botschaft, fragen wir uns alle, woran erkenne ich es eigentlich? Ne? Und bei Kindern und Jugendlichen ist nochmal das Besondere, dass denen da ein Stück weit Erfahrung sozusagen und Lebenszeit einfach noch fehlt, sodass die eher dran sind an diesen Themen und man dann eben sagt, ganz allgemein in dem ersten Schritt, erscheint dir das eigentlich plausibel? Kann das sein, was du da liest? Und wie können wir einschätzen oder versuchen, so Routinen zu etablieren, das kurz zu prüfen? Und da gibt es ja allerlei, wie Sie auch schon gesagt haben, gute Seiten und Tipps, die man nutzen kann, die zum Beispiel sagen, also ist es eine sehr reißerische, emotionale Sprache? Sind es drastische oder schockierende Bilder, die da genutzt werden? Wo steht eigentlich, von wem das kommt? Wer ist die Quelle? Werden Verallgemeinerungen genutzt? Ne? Also das sind so Sachen, die man ganz einfach einfach mal durchprüfen kann. Es gibt auch für so Bildmaterial zum Beispiel so Rückwärtssuchen, wo man mal gucken kann, ist von dem von der Gesamtszenerie nur ein ganz kleiner Bildausschnitt gewählt worden. Und wenn man dann sozusagen dieses Foto mal insgesamt sieht, dann ist die Botschaft sozusagen eine ganz andere. Also das sind ganz einfache Sachen. Und was man in so medienpraktischen Projekten immer sehr schön machen kann, ist, die Kinder mal selbst Fake News erstellen lassen. Also ob das jetzt Nachrichten sind, die man ganz schnell mit auch so pädagogischen Praxistools erstellen kann oder eben ob man wirklich mal eine ganze Nachrichtensendung erfindet mit den wildesten Nachrichten, um den Kindern deutlich zu machen, wie einfach das ist, Inhalte in falsche visuelle Kontexte zu stellen und um gleichzeitig diese Mechanismen deutlicher zu machen, auch die ich gerade aufgezählt habe.
All die Dinge, die Sie benannt haben, sind einfach, wie Sie sagen. Die lassen sich quasi mit Bordmitteln machen zur Prüfung einer Information. Nachteil aber, Sie alle brauchen erstmal diese Aufmerksamkeit. Ich sollte jetzt nicht dem Impuls des Likens oder Weiterverbreitens folgen, sondern erstmal prüfen, worum es da geht. Das kostet Zeit und das ist eine konträre Logik zur Logik der Plattform. Was ich sagen will, das Team Aufklärung, dem Sie sich offenbar zugehörig fühlen, zieht irgendwie einfach immer den Kürzeren, weil die Algorithmen der Plattformen die Gülle begünstigen, das Gepöbel, die Unwahrheit, weil da einfach mehr Traffic stattfinden. Frustriert Sie das nicht? Sie sitzen immer am kürzeren Hebel.
Nee, also die Motivation stoppt sozusagen zuletzt und die Hoffnung, also bin da eigentlich immer noch sehr motiviert und ich sehe eigentlich auch gerade bei Kindern und Jugendlichen immer auch sehr aufgeschlossene Gesichter und Heranwachsende, die auch interessiert sind. Und genauso auch bei den Erwachsenen, auch Eltern, jetzt bei der Initiative Schau hin, wo ich auch als Mediencoach unterwegs bin, in den digitalen Elternabenden ist da eigentlich ein großes Interesse und immer auch die Frage, wie kann man es denn einfach sozusagen in den Alltag etablieren? Und das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Ich meine, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Niemand von uns setzt sich jeden Tag hin und prüft ausführlich alles, was wir irgendwie in Social Media und Co. sehen. Aber ich finde, es ist letztlich eine Frage der Medienerziehung und Mediensozialisation, aber eigentlich auch eingebettet in unser Gesamthandeln in diesem, also sag ich mal, sozialen, politischen Staat zu sagen, erscheint mir das plausibel? Möchte ich das einfach in der Familiengruppe weiterleiten oder halte ich es eher zurück? Also das finde ich eher nochmal insgesamt so eine Haltung, eine zwischenmenschliche Haltung, die zu etablieren. Und das ist was Familien eigentlich sozusagen von ganz klein auf ja mittragen.
Ende 2024, um da doch nochmal Wasser in den Wein zu schütten, ist die aktuelle ISILS-Studie rausgekommen. Die wird als Computer-PISA bezeichnet und misst international, wie gut Achtklässlerinnen und Achtklässler, um die geht's da, wie gut die klarkommen bei der Recherche, Anordnung und dem schlichten Verstehen von Informationen aus dem Netz. Ergebnis: 40% der Achtklässler und Achtklässlerinnen in Deutschland können, und ich zitiere hier die Studienleiterin, wenig mehr als einen Link anklicken, eine WhatsApp-Nachricht tippen oder durch Instagram und TikTok scrollen. Da geht es um reines Bedienerwissen und dahinter steckt null Verständnis für die Strukturen, die da bedient werden oder durch die man selbst bedient wird. Also ein Coaching für eine Schulklasse oder ein Online-Elternabend wird wohl nicht hinreichend sein, oder?
Nee, also da gebe ich Ihnen total recht. Ich finde die Studie sehr wichtig, da auch nochmal genauso drauf zu schauen und zu sagen, die haben eine ganz große Technik- und Bedienerkompetenz. Aber das, was wir jetzt eben, sage ich mal, im KI-Zeitalter vor allem brauchen, ist ja so eine kritisch-reflexive Haltung. Also einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, kann das sein? Erscheint mir das plausibel? Wie prüfe ich das? Und diese Kompetenzen, die müssen eben von den Institutionen eigentlich verbindlich getragen werden. Sprich, es reicht nicht mal mit einem Projekt in der Schule da 3-4 Stunden was dazu zu machen, sondern in verbindlichen Stundenplänen über Routinen, wie wir das beispielsweise auch von der Gesundheits- oder Sexualaufklärung kennen, in bestimmten Klassenstufen immer wieder anzusprechen, sodass das eine Selbstverständlichkeit wird, sich damit auseinanderzusetzen und dann eben auch Kompetenzen zu erwerben.
Das sagt Irene Schulz, sie ist Mediencoach bei Schau hin, was dein Kind mit Medien macht, wobei das mit dem Hinschauen auch für Erwachsene gilt. Sie finden mehr dazu unter schau-hin.info und auf den News-Test, den ich so ganz gut finde, verlinken wir wie gesagt auf radio3.de. Frau Schulz, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gern, vielen Dank.